hallo Ronny. Auch wieder mal unterwegs hier?
Ja, wir haben ja noch was vor hier, oder nicht?
Ja, wir haben ja gesagt, wir nehmen auf in unregelmäßigen Abständen. Und es wäre jetzt wieder mal sehr unregelmäßig wichtig, dass wir doch wieder mal was tun, sonst werden wir wieder geschlagen. Das geht ja mal gar nicht.
Geht gar nicht, ja.
Hat es überhaupt letztes Mal Feedbacks gegeben?
Feedbacks, ganz viel Feedbacks. Wir sind zugemauert worden mit Feedbacks.
Toll.
Ja, wir haben genau ein Feedback.
Was?
Dafür ein langes.
Eins.
Ein Feedback.
Das müssen wir mal grundsätzlich noch diskutieren. Also, wir warten da. El Faco.
Darf man solche Wörter auf Podcast sagen?
Aber er heißt einfach El Faco, also geht nicht anders. Es ist nicht unsere Schuld.
Genau, der El Faco heißt einfach so.
Er hat sich gefragt, wieso er den Dampfcast bis jetzt noch nicht gekannt hat. Gute Frage. Aber wir finden auf jeden Fall super, dass du uns gefunden hast, lieber El Faco. Ganz toll.
Google ist dein Freund. Darf man das sagen auf dem Podcast?
Ja. Jetzt haben wir halt alle Google-Hasser verloren, aber naja.
Okay, gut.
Er findet auch, dass wir die Szene bereichern. Das ist mal ein Kompliment. Wow. Wir bereichern die Dampferszene.
Vielen, vielen Dank. Ja, er freut sich ja auf eine neue Folge. Können wir helfen, oder?
Ja, darum sind wir jetzt wieder hier. Er hat vor allem eine sehr gute Technik, die Zeit zu überbrücken, bis wir wieder eine neue Folge machen. Nämlich, er hört einfach die alten Folgen nach. Das finde ich, genau so macht man das.
Solange er die Nullnummer nicht hört, ist das kein Problem.
Du und die Nullnummer. Also dieses Gag ist aber auch langsam durch.
Nee, das ist ein Running Gag, der funktioniert die nächsten 20 Jahre.
Oh Gott, nein, bitte nicht. Er war von uns so begeistert, dass er gleich ein wenig Werbung für uns im Dampferforum.ch gemacht hat. Lieber El Faco, du hast dich gerade bei uns zu unserem Lieblingshörer gemausert.
Absolut, absolut.
Ja, und das war's.
Das war's. Nur ein Kommentar, dafür ein sehr guter. Und wir haben einen neuen Liebling, von dem er gar nicht so eine schlechte Ausbeute von dem Podcaster.
Aber trotzdem, ich bin ein bisschen enttäuscht.
Ja, weil ich habe es ja in der nicht existierenden Nullnummer, habe ich es, glaube ich, gesagt. Habe ich es gesagt? Nee, ist das ein Spruch von dir? Kommentare sind die Belohnung des Podcasters.
Ja.
Mhm. Haben wir wenigstens Kohle gekriegt?
Nee, nix.
Nix. Na ja, gut, okay.
War die letzte Folge so schlecht? Oder haben wir so einfach alles gesagt, dass es nichts mehr zu sagen gibt?
Wir können sie ja mal auf den Phil schieben.
Ah, du meinst, es ist seine Schuld. Also ein Mensch, der rosa-rote Rüschensocken anhat mit einem, was für ein T-Shirt? Motorhead oder was war's?
Nee, lass, den Film macht man nicht schlecht, das macht man nicht.
Wir sind Helvetic Vape. Wir sind die Schweizer Konsumentenvereinigung der E-Dampfer. Als Ansprechpartner für Politik und Presse vertreten wir die Interessen der Schweizer E-Dampfer. Wir kämpfen für eine vernünftige politische Regulierung. Und wir kämpfen für nikotinhaltige Liquids in der Schweiz. Wir kämpfen für dich. Aber wir brauchen dich. Mit einer Mitgliedschaft bei Helvetic Vape unterstützt du uns aktiv in unserem politischen Kampf. Für nur 10 Franken Jahresbeitrag wirst du Mitglied bei Helvetic Vape. Melde dich jetzt an unter www.helveticvape.ch. Wir sind Helvetic Vape. Wir sind Dampfer. Und wir möchten auch in Zukunft Dampfer bleiben.
Wir lieben dich, Phil. Nee, es war unsere Schuld. Machen wir einen neuen Podcast, versuchen wir es neu. Leute, schreibt Kommentare. Die Kommentare sind des Podcasts das Lohn.
Ja, und wenn ihr nur sagt, hey, toll oder hallo oder irgendwas, aber meldet euch, sonst fühlen wir uns doch ganz allein.
So allein. Da muss ich gleich mal was dampfen.
Ja, was gibt's denn sonst noch?
E-Mail aber wolltest du noch erwähnen, oder?
Ja, genau. Fast ein bisschen peinlich. Wahrscheinlich haben es eh nicht allzu viele mitbekommen. Wir hatten ja auf unserer Homepage so eine Möglichkeit, da konnte man seine E-Mail-Adresse eingeben und damit abonnieren. Und die Idee war eigentlich, dass wenn wir eine neue Folge veröffentlichen, dann geht ein E-Mail raus und benachrichtigt, dass es eine neue Folge gibt. Ich habe das Ding mal eigentlich ein bisschen genauer angeschaut und festgestellt, zwei Dinge. Einerseits, das Ding hat so nach Lust und Laune Mails rausgelassen. Es gingen ein paar raus und ein paar nicht und. Ich habe lange herumgespielt, keine Ahnung. Also das Ding ist einfach Mist.
Das ist das Schlimmste in der IT, wenn was nur so halb funktioniert.
Ja, besser gar nicht, da kannst du suchen, aber so halb ist blöd.
Genau.
Dann habe ich auch gesehen, wir haben da gar nicht so viele Abonnenten drin gehabt und dann fand ich, keine Zeit, keine Lust im Moment und habe ich es rausgeschmissen. Falls jetzt alle schreien und finden, um Himmels Willen, nein, sie brauchen so etwas unbedingt, dann bauen wir da etwas Besseres ein. Wenn sich niemand meldet, dann ist das E-Mail-Abo Geschichte. Abonnieren kann man uns auch sehr zuverlässig auf ganz andere Arten. Wir haben übrigens auch auf der Homepage für alle Leute, das ist für einige praktisch, die halt eben irgendwelche Podcast-Software haben. Da gibt es einen großen Knopf, der heißt Abonnieren. Da klickt man drauf, wählt seine Software aus, die da angezeigt wird, klickt da drauf und dann ist abonniert. Also noch einfacher geht's was nicht.
Wir könnten ja mal sowas deaktivieren, um ein paar Kommentare zu kriegen.
Was willst du deaktivieren? Was?
Ja, irgend so eine wichtige Funktion deaktivieren, damit Kommentare kommen.
Wir könnten unser Audio-Interface deaktivieren. Machen wir einen stummen Podcast. Nee, ganz im Ernst.
Leute, schreibt Kommentare.
Sonst werden wir zu kreativ.
Genau, und ihr müsst euch diesen Blödsinn hier anhören. Selber schuld, ganz selber schuld, die Leute.
Nein, für alle, die uns sowieso langsam hinüber haben und so weiter, habe ich eine kleine Empfehlung. Nämlich ein Podcast, der kommt von der Lead-Kultur. Also nicht wie das Lead, also nicht wie der Song, sondern Lead wie Leading, also die leitende Kultur heißt der Podcast.
Das schreibt sich ja aber mit 2 E, oder was?
Wieso, dass das so ist und so weiter und so fort, hört euch den Podcast an, dort wird euch das lange und breit erklärt. Der Punkt ist, es ist eigentlich meiner Lieblingspodcast. Der ist so ein bisschen nerdig und nimmt so kulturelle Themen, werden da besprochen, sehr unterschiedliche Themen, gefällt mir ungemein. Der Hauptpunkt, wieso, dass ich Liedkultur so liebe, ist eigentlich der Produzent.
Der bezahlt dich dafür.
Nee, das tut er nicht, aber er hat sehr viel mit dem Dampfgas zu tun. Er ist eigentlich einer der Motivatoren, wieso, dass wir überhaupt hier sind. Ohne ihn würde es wahrscheinlich den Dampfgas nicht geben.
Aha, erzähl.
Tja, das ist dir gar nicht bewusst.
Nee, du manipulierst mich hier auf die übelste Art, merke ich so eben.
Nee, also von dem Mann, wo ich rede, der hinter Liedkultur steckt, das ist Martin Haase. Oder, wie man ihn normalerweise kennt, Maha. Martin Haase ist ein sehr spezieller Mensch. Du solltest Martin Haase eigentlich kennen.
Ich kenne den Typen, der immer sagt, mein Name ist Haase, aber ich denke nicht, das ist der, oder?
Nee.
Okay.
Es gibt ja ein paar Leute, die hören uns schon länger zu, als es den Dampfgas gibt. Wir hatten ja vorher schon gemeinsam ein paar Podcast-Projekte. Das letzte war der Podcast, der nennt sich Parrot FM. Und der war ein Podcast, den wir für die Schweizer Piratenpartei gemacht haben. Als wir den angefangen haben, mussten wir ja den Vorstand der Piratenpartei irgendwie erklären, was wir da genau wollten und so weiter und so fort. Und die fanden es im ersten Moment Podcast, für was brauchen wir das und so. Und da gab es einen Podcast in Deutschland, der im Prinzip genau das Gleiche tat, nämlich er podcastete über die deutschen Piraten. Und dahinter steckte eben Martin Haase. Wir wollten es ihm einfach gleich tun und als auch der Vorstand bei uns in der Schweiz erfahren hat und da ein paar Mal in diesen Podcast reingehört hat von Martin, meinten sie, doch, das ist ganz gut und das könnten wir doch auch und so weiter und so fort. Und so entstand der Parrot FM Podcast. Ja, und seither podcasten wir und jetzt podcasten wir immer noch und so weiter und so fort. Jetzt Martin Haase, zu ihm habe ich ein spezielles Verhältnis, weil Martin Haase ist Germanist. Zu Germanisten habe ich so ein sehr komisches Verhältnis. Ich als Legastheniker mit, ja, sonst sprachlichen komischem Hintergrund. Sprache ist eigentlich nicht so mein Ding und so mit Germanisten stehe ich meistens auf Kriegsfuß. Eigentlich, rein von dem her, müsste ich sagen, naja, Martin Haase wäre mir nicht ganz sympathisch. Der Punkt ist allerdings, Martin Haase ist nicht nur Germanist, sondern Professor für Germanisten. Was mich an Martin fasziniert, er ist der erste Germanist, den ich kenne, der mit Sprache, also mit der deutschen Sprache, auch wirklich umgehen kann. Nämlich er versucht nicht irgendwie die verrücktesten Sätze zu bilden und zu verschachteln und was weiß ich was alles, sehr kompliziert. Martin Hase kann sehr einfach auf den Punkt genau einen Satz konstruieren. Das, was ich nicht kann, das kann er sehr, sehr gut. Martin hat so eine sehr ruhige Art zu sprechen. Allerdings, wenn man ihn ein bisschen genauer zuhört, er schafft es auch, Fragen zu stellen, genau auf den Punkt. Also er ist ein kleiner Fuchs und das kann er sehr gut. Das liebe ich an ihm und darum jedes Mal, wenn eine neue Folge von Liedkultur rauskommt, muss ich die sofort hören. Und das war auch vor ein paar Wochen so. Da kam eine neue Folge und da habe ich draufgeklickt und habe mir mal gesehen, um was es geht und da stand Räucherwerke. Komisch. Weil ich weiß, Martin Hase ist so ein Nichtraucher. Also nicht ein militanter Nichtraucher oder so, sondern einfach ein Nichtraucher. Er hat nie in seinem Leben geraucht. Ihm sagt das nichts, das ist einfach nicht sein Thema. Und dann dachte ich, ja, also ums Rauchen kann es nicht gehen. Also Räucherwerke, Räucherstäbchen oder was meint er da? Und habe da mal reingehört. Und da kam aus, dass es ums Dampfen ging. Nämlich Martin hat Simon eingeladen, ein Dampfer, der so ein sehr, sehr nerdiger Dampfer ist. Ein nerdiger Dampfer ist im Unterschied zu anderen Dampfer so, dass er alles ganz, 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 ganz genau wissen will. Und diese Dampfgeräte nicht einfach nur auseinandernimmt, sondern jeden Millimeter von diesem Ding ganz genau wissen will. Selbstverständlich nicht nur die Dampfgeräte, sondern natürlich auch die Liquids. Und natürlich als Nerd sofort den Hacker-Instinkt, was kann man daraus tun? Simon hat unter anderem ein Mate-Liquid konstruiert, hat das ganze Rezept natürlich auch gleich online gestellt, wie sich's gehört. Ich habe mir das durchgelesen, es ist ziemlich aufwendig, weil so, ja, destillieren und was weiß ich was alles. Ich habe es noch nicht gemacht, aber Mate-Liquid würde ich echt gerne mal testen.
Der hat sich einen Destillator hingestellt, oder
ja, was? So, er macht das halt richtig nerdig, richtig halt einfach, so wie es eben Nerds tun.
Ich würde mir Absinthe destillieren, sicher kein Mate-Liquid.
Ja, das wäre auch was. Na, auf jeden Fall, eben Simon unterhält sich mit Martin über das ganze Dampfen und so weiter. Ich finde es eine unheimlich informative Folge, die sie da produziert haben. Sowohl für Einsteiger sehr praktisch, was läuft da eigentlich in der Dampfe genau ab, also auf sehr einfachem Level, aber auch für absolute Dampffreaks, weil es kommen doch immer wieder absolut sehr, 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 sehr spezielle Geschichten hervor, die sehr spannend sein können. Also ich kann euch das nur empfehlen, hört euch die Folge 45 von Liedkultur an, im Titel Räucherwerk.
Du verlängst es klar, oder?
Eben, da wollte ich gleich drauf kommen, das hat sich jetzt aber so niemand merken können, ist bei uns selbstverständlich in den Shownotes zu finden, inklusive Links und so weiter und so fort.
Haben wir sonst noch was?
Nö, eigentlich nicht. Außer, dass ich ein bisschen verschnupft bin, meine Nase nicht richtig tut. Also wenn ich heute ein bisschen komisch klinge, dann, naja, liegt an meiner Nase.
Aber mal abgesehen davon, motiviert von Liedkultur hätte ich eigentlich mal Lust, so mit einem Nerd, so einem richtigen Nerd zu quatschen.
Navy Lifeguard.
Das ist doch dieser Sachse, der das alles ganz genau nimmt, so mit ernstem Gesicht die ganzen Geräte vorstellt. Das wäre doch was, oder?
Hast du gesehen und gehört, der Navy, der ist 3 Jahre alt geworden.
Was heißt 3 Jahre? Also, ich kenne ihn ja nur von Videos, aber er sieht jetzt definitiv älter aus als 3 Jahre. Ohne ihn jetzt beleidigen zu wollen.
3 Jahre YouTube. Er hat 3 Jahre YouTube hinter sich.
Wow. Ich habe gesehen, er hat auch eine neue Seite.
Ja, die gefällt mir viel besser als vorher. Viel übersichtlicher.
Ja, definitiv. Man müsste ihn ja direkt mal befragen.
Über was befragen?
Wie ihm so die letzten 3 Jahre ergangen sind.
Hey Navy, erzähl mal, wie war es denn so?
Anstrengend. Auf jeden Fall erstmal anstrengend.
Anstrengend.
Aber das Ganze mit ziemlich viel Spaß gepaart und man hat immer das Gefühl gehabt, nicht nur die Szene anzuschauen, sondern mittendrin zu stehen und die ganzen Informationen, die man von allen Seiten bekommt, die ganzen neuen Geräte, die auf den Markt kommen, sich zumindest mal anschauen zu können, um auch die Hersteller da dementsprechend auf das ein oder andere hinweisen zu können, wo sie eben ein bisschen arg tief ins Klo gegriffen haben. Das macht schon Laune.
Also da kommen hier jetzt schon 10.000 Fragen. Mal ganz angefangen, ganz vorne. Was ist deine Lieblingsdampfe und was dampfst du im Moment?
Also meine Lieblingsdampfe, das ist immer ein bisschen schwierig zu beantworten. Ich teile das Ganze mal etwas auf. Also seit doch sehr geraumer Zeit ist der Lieblingsverdampfer, den ich nutze, der Kaifun in seinen verschiedensten Ausführungen, die es da gibt. Meine absolute Arbeitsdampfe ist ein Kaifun Light Plus. Der sieht dann mittlerweile auch schon dementsprechend benutzt aus. Aktuell immer noch der Kaifun 4, der jetzt wirklich auf dem Langzeittest quasi ist und durch die Gegend geschlürt wird, egal wo es hingeht. Deswegen habe ich auch zwei, falls denn mal einer den Geist aufgeben sollte. Aber irgendwie hätte ich mir die Anschaffung auch sparen können von den zwei.
Weil er so schlecht ist oder weil er so gut ist?
Weil er so gut ist.
Danke.
Hätte man jetzt zweideutig interpretieren können.
Nee, es hat noch niemand einen schlechten Review über einen Kaifun gemacht. Ich glaube, das gibt's gar nicht.
Doch, also es gibt schon das ein oder andere kleine, was zumindest in eine ganz bestimmte Nutzergruppe vielleicht nicht ganz so toll findet. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, solange man sich in einem adäquaten Rahmen bewegt und nicht unbedingt mit 0,05 Ohm dampft, wo dann die Feder mit 0,1 Ohm natürlich einen gewissen Ausschlag gibt, ist das eigentlich vollkommen Wurst.
Ja, und sowas für den Akkuträger?
Das war eine ganz, ganz lange Zeit der Dani Extreme von Decodes. Ja, reichlich über ein Jahr hat er jetzt den Kaifun getragen. Und aktuell ist es die SX350 Mini-Box von Yihi E-Cigars. Also ein rein chinesisches Produkt, was belustigender Art und Weise doch mal gut verarbeitet ist und seinen Dienst verrichtet.
Okay, mit was hast du das Ganze befüllt? Was für ein Liquid dampfst du da?
Mein eigenes. Das Summer Grape.
Summer Grape.
Ah. Das Summer Grape ist mein absolutes All-Day-Liquid, weil ich habe ein Faible für Zitrusfrüchte und das habe ich mir eben so kreiert, dass ich dem einfach nicht satt werde. Da gehen so 300 bis 500 Milliliter im Monat locker durch.
Okay. Das ist ein anständiger Verbrauch.
Na gut, du musst aber auch mal sehen, dass ich das Liquid auch im Testbetrieb verwende, in den verschiedensten Nikotinstärken. Und wenn man hier meinen Schreibtisch einfach mal ansehen würde, ja, das tue ich aber keinem an, dann würde man sehen, dass hier etwa 12 bis 17 verschiedene Verdampfer gleichzeitig im Betrieb sind, mit den entweder verschiedensten Wicklungen oder mit den verschiedensten Verdampferköpfen, um das Ganze eben zu testen und dann auch ein einheitliches Bild wiedergeben zu können. Weil nichts ist tödlicher, wenn man versucht, einen Verdampfer zum Beispiel zu testen und das Ganze mit verschiedenen Liquids macht, weil dann einfach keine Grundlage mehr da ist, auf der man die Dinge untereinander vergleichen könnte oder um einen Missstand eventuell aufdecken zu können.
Rico, erzähl noch schnell, was du momentan so dampfst.
Ich habe momentan auch so meine Arbeitsdampfe dabei. Das ist ein Visio Spinner 2 als Akkuträger und darauf ist ein Aerotank Mini. Und da Dampftaxi mich nicht rechtzeitig eindecken konnte mit Nevis Liquid, was nicht am Dampftaxi liegt, sondern an der Schweizer Gesetzgebung, weil ich habe natürlich wieder mal so viel bestellt, dass sie mir zurückgeschrieben haben, tja, das ist mehr als 150 Milliliter und das geht in die Schweiz natürlich nicht. Und jetzt muss ich die ganze Bestellung wieder umbuchen und jetzt muss ich entscheiden, welche Liquid ich eben doch nicht nehme und so weiter und so fort. Und das wird jetzt kompliziert.
Was auch nicht so schlimm ist, weil man kann so eine Bestellung ja splitten.
Ja, wir dürfen ja nicht 150 Milliliter Nikotin, dürfen wir nur alle, was war das? Hatten wir doch erst gerade alle 10 Tage oder irgend sowas. Da muss ich ihn zweimal und dann zahle ich zweimal Zoll. Das ist das Problem. Anyway, finde ich eine Lösung, bin einfach noch nicht dazugekommen. Dafür habe ich jetzt das Ganze so mit meinem auch Dauerliquid, das ich sonst habe, befüllt. Das ist RPR Waldmeister aus der Liquidschmiede. Ja, und Ronny.
Ich habe einen Sir Lancelot mit einem Quasar drauf und da habe ich selbst gemischtes Orangenliquid mit Menthol.
Das klingt doch akkurat.
Ist akkurat. Und deinem Tipp, die 2,5 mm Coils, das hat funktioniert. Die dampft viel besser als vorher.
Lange Tests mit verschiedenen Größen, die man eben macht. Man ruft sich eben auf eine gewisse Größe irgendwo ein und man testet es immer wieder bei verschiedenen Verdampfern. Man sagt sich, okay, dann mache ich jetzt vielleicht doch mal nur eine 2 mm Coil drauf oder eine 3 mm oder eine 3,5 mm Coil, aber das gewisse etwas hat man eben nur bei den 2,5 mm. Grundsätzlich braucht man sich gar keinen anderen Bohrer mehr kaufen, weil 2,5 mm Bohrer kannst du für alles nehmen. Kannst du einen Nagel in die Wand schlagen und hinterher bohren oder kannst deine Coil drum wickeln, du kannst deine Luftlöcher damit bohren. Das ist perfekt, 2,5 mm, das ist einfach die Größe.
Jetzt müsst ihr einfach noch ganz kurz für unsere Hörer erklären, die so neue Dampfer sind, was ihr da überhaupt erzählt. Was für 3 mm und was 2,5 mm? Erklär mal.
Ja, mach mal, Navy. Du kannst das kompetenter als jeder von uns. Erklär mal, was sind so Coils eigentlich? Nur schnell, wir wollen da nicht zu tief in die Tiefe gehen.
Okay, also als Coil bezeichnet man umgangssprachlich die Wicklung mit dem Draht, die man auf einem Selbstwickelverdampfer aufbringt, um dann später irgendein Trägermaterial durchzuschieben. Und die Durchmesser sind im Endeffekt ein Maß dafür, wie viel Trägermaterial man da reinschieben kann. Im Regelfall wird man damit konfrontiert, wenn man Microcoils macht. Man kann natürlich aber auch etwas auseinandergedrieselte Wicklung machen, wo man zwischen den einzelnen Windungen dementsprechend mehr Platz hat, wo dann auch der Dampf aufsteigen kann. Das geht aber alles nur bis zu einer bestimmten Leistung, denn der Draht wird ja sehr, sehr heiß mit der Zeit auch und kann dann punktuell immer relativ schlecht gekühlt werden. Und dann kann es passieren, dass wenn man als Trägermaterial eben eine organische Watte verwendet, dass es die bei zu wenig Liquid dann auch mal ankokelt und den Geschmack gönne ich eigentlich keinem.
Der ist widerlich, ja.
2,5 mm oder 3 mm heißt jetzt, das ist das Loch, das da entsteht, also dieser Tunnel, wo nachher die Faser durchgezogen wird.
Exakt, der Innendurchmesser.
Gut, und was mich schon immer Wunder nimmt, ist, was gibt's da für Unterschiede? Was hast du festgestellt? 2,5, 3? Merkt man das wirklich geschmacklich oder Intensivität vom Dampf oder wie äußert sich das?
Ja, mit der Dampfqualität, das kommt dann immer wieder drauf an, welchen Draht man verwendet. Habe ich jetzt zum Beispiel irgendwelche Drahtgeflechte, wo ich wirklich mit sehr, sehr vielen Strängen oder mit sehr viel Material an Draht eben arbeite, habe ich natürlich auch eine sehr große Fläche, so auf der ich verdampfen will. Da muss ich dementsprechend viel Liquid auch vorhalten, weil auch wenn ich den Finger vom Feuertaster loslasse, die Coil ja immer noch Wärme gespeichert hat. Wir haben ja da immer noch sehr viel thermische Energie drinstecken, die sich erst langsam abbaut und dementsprechend wird dann auch noch eine gewisse Zeit weiter verdampft. Wenn ich die Coil jetzt etwas dünner mache, also vom Innendurchmesser her dünner mache, dann habe ich natürlich weniger Material drin, bevorrate ich also dementsprechend weniger Liquid. Und dann kann es eben zum Kokeln kommen, je nachdem, in welchen Leistungsbereichen man da schlussendlich sich bewegt. Ich muss das Ganze aber ein bisschen einschränken. Dieses Maß von 2,5 mm, das beschränkt sich wirklich auf stinknormale Microcoils bei Drahtstärken irgendwo zwischen 0,25 mm und 0,45 mm im einfachen Gebrauch des Drahtes und mit der weiteren Einschränkung innerhalb eines Tankverdampfers. Bei Tröpfelverdampfern ist das ja wieder ein bisschen anders, weil dann hält man ja direkt das Liquid vor. Bei Tankverdampfern hat man hin und wieder das Problem, dass eben zu viel Liquid bei einem zu großen Durchmesser gefördert wird und dann zwischendurch das Ganze abtropft. Kommt dann zusätzlich noch in so einem Verdampfer die Luft von unten, dann tropft natürlich dieses überschüssige Liquid in den Luftkanal rein und man hat dieses Schlürfen und im schlimmsten Fall pinkelt das da unten frisch fröhlich raus.
Das ist genial. Da kommt man wirklich die geballte Ladung Information. Ich denke mir jetzt mal, da haben schon ein paar ausgeklinkt und gedacht, was, wo, wie? Also für die, die es nicht verstanden haben, Evot ist auch okay, Spinners sind auch okay. Muss man nicht so tun, aber ist natürlich schon, das ist genau das, was einen reizt an dem Ding, oder? Dass das Ausprobieren, dass da ein bisschen, das liebst du, oder?
Ja, der geringste Teil dessen, was ich hier als Hobby betreibe, ist schlussendlich der Videodreh, das Bearbeiten der Takes und das Hochladen. Wenn man es mal in Relation setzt zu der Vorbereitungs- und Ausprobierzeit, nimmt das eigentliche Videodrehen und Nachbearbeitung und sowas nimmt etwa ein Viertel der Projektzeit an sich ein. Der Rest sind Tests und du kannst im Regelfall davon sprechen, hast du jetzt zum Beispiel so eine komplette Neukonzipierung wie den Kaifun V4, dann kann man da schon mal zwischen 100 und 300 reine Arbeitsstunden drin sehen, nur in der Vorbereitung.
Wow. Du wirst dafür bezahlt natürlich, das macht keiner freiwillig, oder?
Nö, das ist ja mein Hobby. Meine Brötchen verdiene ich mir mit dem, was ich tagtäglich 10 Stunden auf Arbeit mache.
Viele Hobbys hast du nicht, nehme ich mal an.
Auch doch, hält sich in Grenzen. Also das Dampfen ist natürlich ein Hauptpunkt, aber ich versuche das Ganze immer so ein bisschen mir einzuteilen, mich selbst auch mal dazu zu zwingen, mich nicht nach Feierabend wieder direkt an den Schreibtisch zu setzen. Sondern mein Tagesablauf sieht eigentlich so aus, wenn ich von der Arbeit heimkomme, gehe ich erstmal für eine Stunde in meinen Sportraum und quäle meinen Körper erstmal, nachdem den ganzen Tag über eigentlich mehr oder weniger nur der Geist gefordert war. Komme so erstmal ein bisschen runter. Dann kommt es noch drauf an, ist es gerade von den Temperaturen draußen so erträglich, dass man sich draußen bewegen kann. Dann fahre ich auch sehr viel Rad im Sommer. Was ich auch ganz gern mache, ist, mich einfach nur mal stumpf in eine Kneipe zu setzen und mit einem Kumpel Billard zu spielen. Auch das sind so meine Hobbys und das Dampfen nimmt halt einen gewissen Zeitansatz ein.
Du hast gesagt, dass du eben dich am Abend auspowern musst, weil eben nur das Gehirn gefordert wird und der Körper zu wenig. Das klingt jetzt nach einem unheimlich langweiligen Bürojob.
Eigentlich ist es kein so langweiliger Job, wenn man es mal so sieht. Also ich bin aktuell als Ausbilder für angewandte Elektrotechnik und Elektrohydraulik tätig und schule dann unseren Anführungsstrichen Firmennachwuchs Ausführungsstrichen in den dementsprechenden Fertigkeiten über alle Ausbildungsgrade hinweg.
Also ein technisch orientierter Job im Endeffekt.
Das ist richtig. Es geht um technische Berufsbilder vom einfachen Arbeiter bis hin eben zu den Abteilungsleitern, denen ein technisches Grundwissen vermittelt werden soll, nachdem sie ihr Studium abgeschlossen haben, um wirklich dann firmenspezifisch auch noch Wissen vermittelt zu bekommen, damit sie einen Überblick haben über die Arbeiten, die in ihrem unterstellten Bereich stattfinden, damit sie auch Zeiten kalkulieren können, damit sie Arbeitsaufwand und Materialaufwand kalkulieren können. Das ist eigentlich so mein Job, das von der praktischen Seite her beizubringen.
Okay, ich muss jetzt trotzdem fragen, wie kommt man auf den Namen Navy Lifeguard?
Ich bin selbst bei der Marine angestellt, daher das Navy. Und ich hatte vor einigen Jahren irgendwann mal entschlossen, dass ich zusätzlich zu meiner eigentlichen Rettungsschwimmertätigkeit noch den Ausbildungsschein für Rettungsschwimmer machen möchte. Das habe ich dann gemacht. Also ich bin Ausbilder noch zusätzlich, mehr oder weniger in meiner Freizeit, für Rettungsschwimmer, DLRG und Wasserwacht. Und daraus hat sich das Ganze dann irgendwie kreiert. Ich fand es cool und habe es verwendet und seitdem dementsprechend auch nicht mehr geändert.
Also das heißt, wenn wir irgendwo schwimmen gehen, dann hilft es ungemein, wenn du in der Nähe bist.
Ja, zumindest strahle ich so viel Sicherheit aus, dass du schon Angst haben würdest, überhaupt auf den Gedanken zu kommen, ersaufen zu wollen.
Präventiv, okay, das ist cool. Das hört sich so an, du bist so ein richtiger Sporttier, powerst dich aus, das auch in Vordiskussion gesagt. Wie viele Kilometer fahrst du auf deinem Rad?
Das kommt drauf an. Also der Arbeitsweg sind hin zurück 11 Kilometer und wenn ich noch eine Tour hinten dran hänge, zwischen 20 und 30 Kilometern. Das kommt immer drauf an, wie gerade so meine Tagesmotivation eben gerade so ist, ne?
Ja, das ist das, was ich im Jahr mache auf dem Fahrrad so ungefähr. Du hast gesagt, ein paar tausend, oder habe ich das falsch verstanden? Kilometer im Jahr?
Es summiert sich, ne?
Wie fängt man an zu rauchen, wenn man so ein sportlicher Mensch ist?
Sagen wir es mal so rum, das Rauchen kam vor dem Sport.
Ah, okay. Und der Sport mit dem Dampfen oder unabhängig davon?
Nö, den Sport, den mache ich seit, ach Gott, ich habe ursprünglich angefangen mit Leistungsschwimmen in frühester Kindheit. Dann kam da irgendwie eine Pause, dann fing das mit der Rocherei an. So ziemlich der größte Fehler, den ich in meinem Leben gemacht habe. Und berufsbedingt muss ich sowieso regelmäßig Sport machen. Und da ich ja die letzten 10 Jahre jetzt schon bei einem Arbeitgeber beschäftigt bin, der eine gewisse physische Grundfitness als Einstellungsvoraussetzung hat, und man findet sich entweder damit ab oder man findet eben Gefallen daran. Und wenn man Gefallen daran findet, dann macht es sogar noch Spaß und es ist kein Zwang mehr.
Bei dir im Geschäft, kann man das sagen, Geschäft, bist du der einzige Dampfer oder gibt es da ganz viele?
Weder bin ich der Einzige, noch gibt es ganz viele. Das ist ein gesunder Mittelweg. Es gibt den einen oder anderen Dampfer, nicht zuletzt durch meine intensive Motivation. Und was das Dampfen während der Arbeit anbelangt, das kommt immer auf die Situation drauf an. Wenn ich gerade beim Unterrichten bin, werde ich mich natürlich nicht vor die Klasse stellen, die Dampfer auspacken und dann sagen, Leute, ich muss mal kurz dampfen. Also wenn man sich als Dampfer genauso rücksichtsvoll gegenüber seinen Mitmenschen verhält, wie man es als Raucher vielleicht sogar getan hat, dann muss man sich nicht großartig auf irgendwas Neues einstellen. Wenn man zum Beispiel dann noch eine Familie hat, die das Ganze dementsprechend unterstützt, wird man dann mit der Dampfer auch nicht auf den Balkon gejagt. Und wenn doch, nimmt man sich halt eine eigene Wohnung. Na, so wie in meinem Fall.
Das war der Grund für die eigene Wohnung, oder was? Habe ich jetzt das
nicht? Nee.
Ja, dampfst du nicht, such dir eine eigene Wohnung. Ja, das wäre ein bisschen komisch. So störend ist es jetzt auch nicht.
Nein, außer man dampft gerade irgendwelche Nussaromen, dann kann es schon mal passieren, dass man über einen doch sehr anhaltenden Zeitraum Ärger mit seinen Nachbarn bekommt, weil das Zeug kriegt man einfach nie aus der Luft.
Ehrlich?
Ja, das ist total schlimm. Ich hatte zu meiner Dampfer-Anfangszeit hatte ich natürlich auch so ein bisschen mit Nussaromen probiert. Und ich hatte ein Haselnussaroma von Flavor Art, meine ich. Ich hatte mir das angemischt gehabt und hatte das gedampft gehabt. Hatte dann relativ schnell festgestellt, dass es doch nicht so gut schmeckt. Ich weiß nicht warum, aber das hat sich jede Ritze gesucht, in der es sich festhalten konnte. Bis hinaus ins Treppenhaus. Und als ich dann am nächsten Morgen von der Arbeit oder am nächsten Abend dann von der Arbeit wiederkam, guckte mich meine Nachbarin an. Riechen Sie das? Ich sag ja. Ich war das nicht. War doch auf Arbeit. Ne? Kann ja nicht gewesen sein.
Oh, hoffentlich hört die nicht diesen Podcast.
Das hoffe ich jetzt gerade auch. Aber was ja auch nicht so schlimm ist, weil ich habe diese Wohnung ja schon vor geraumer Zeit verlassen. Ich ziehe ja berufsbedingt relativ oft um, ne? Sodass ich dann alle 2 bis 4 Jahre eine neue Wohnung habe. Macht das Ganze natürlich auch wahnsinnig einfach, da man, ich glaube, der früheste Renovierungszeitraum, in dem man den Mietverträgen verpflichtet wird, 4 Jahre ist. Und wenn man vorher auszieht, muss es der Vermieter machen. Dementsprechend, das ist schon eine ziemlich coole Aktion.
Aber es belastet ja nicht mehr so wie das Rauchen, die Wohnung, das Dampfen. Du hast aufgehört zu rauchen, du rauchst gar nicht mehr, oder?
Nein, überhaupt nicht mehr. Also ich hatte eine Umstiegszeit von 2 Wochen gehabt. Man muss aber auch sagen, ich habe sehr, sehr viel geraucht. Also um die 2 bis 3 Packen von den roten M-Punkt. Es war schon ziemlich überraschend. Ich hatte nur so eine hässliche kleine E-Zigarette mit diesen kleinen 0,5 Milliliter Wattedepots da gehabt. Und ich bin von einem Tag auf den anderen von knapp 60 Zigaretten am Tag auf 3 bis 5 Zigaretten runtergekommen. Das war schon eine Überraschung. Und das sogar ohne, dass ich mich großartig dazu angestrengt hätte. Weil es war für mich einfach nur wieder eine andere Möglichkeit, die man einfach mal ausprobieren sollte, um vielleicht doch von den Zigaretten wegzukommen. Und siehe da, es hat geklappt. Und nach 2 Wochen stand ich dann irgendwann mal mit meiner frisch und niegelnagel neu gekauften Ego TB, die gerade auf den Markt gekommen war, ja, die ich dem Händler aus den Händen reißen musste. Bin mit meinem Kaffee vor die Tür gegangen, wollte mir eine Zigarette anzünden und stellte fest, boah, draußen kalt, hast eh keinen Bock, gehst du wieder rein. Und damit hatte sich die Sachen mit dem Rauchen für mich erledigt.
Dampfen darfst du in den Träumen, da wo du arbeitest oder?
Solange ich das nicht unbedingt mit einem Quad-Coil-Tröpfelverdampfer machen, wo man da nach dem dritten Zug sein Gegenüber nicht mehr sieht. Wie schon gesagt, das ist halt alles immer eine Sache des Maßes.
Rico, dürft ihr in den Träumen dampfen, wo du arbeitest?
Also wir gehen raus mit den Rauchen zusammen.
Ja, halt ich auch so.
Aber Nevi, als Dampfer, wie kommt man um Himmels Willen auf die Idee, YouTube-Videos zu produzieren?
Indem man einfach ein bisschen vorlaut ist und in einer Situation sagt, ja, pass auf, komm, Dresden, Dampfertreffen, du bringst die Kamera mit, ich bring die Phantom mit und dann wickeln wir die eben vor der Kamera zusammen. Ich kam auf das Treffen, hatte die Phantom mit und der Typ hatte die Kamera mit und siehe da, Kind ist im Brunnen gefallen, ich musste Videos machen. Das war eigentlich so diese Initialzündung des Ganzen. Nachdem dann meine Phantom, die ich mir dann dort auf dem Treffen dann neu nochmal bestellt hatte, eine schöne schwarz-goldene, dann irgendwann geliefert wurde, habe ich mir gesagt, ja, jetzt machst du mal noch ein Video. Und ohne Kanal kein Video hochladen. Also habe ich dann dementsprechend den Kanal eröffnet gehabt, habe das Video hochgeladen. Dann nahm das irgendwie relativ unkontrolliert seinen Lauf bis heute.
Es gibt ja ganz viele Leute, die irgendwelche Videos auf YouTube hochladen. Jetzt, das Problem bei Dampfervideos ist ja, das ist ja nicht gar nicht so einfach, wie es im ersten Augenblick aussieht. Man muss doch immer wieder sehr Details zeigen der einzelnen Maschinen. Man muss wieder Übersichten haben, man muss schneiden. Hey, das ist ja ziemlich aufwendig, das Ganze, dass es gut wirkt.
Ja, natürlich ist da ein gewisser Aufwand dahinter. Und ich hatte die ersten Videos, da ging es wirklich nur um das absolut Essentielle. Da ging es einfach nur darum, ich war ja damals aktives Mitglied in dem Dampfertreffforum gewesen. Also ich habe keine Anleitung dafür gefunden, wie ich einen bestimmten Verdampfer wickeln kann. Es konnte mir keiner zeigen, so richtig wirklich. Man hat sich dann Bilder hin und her geschickt, so und so sieht das aus. Ein anderer hat es begutachtet, hat gesagt, hier, vielleicht da könntest du da und da noch was machen. Und wie hast du das und das gemacht? Dann hast du 10-mal hin und her beschrieben. Und das ist etwas, was mir tierisch auf den Senkel ging. Mir fehlte halt diese audiovisuelle Anleitung. Da es das Ganze nicht gab und ich selber irgendwie ein Faible fürs Lehren habe, habe ich mir dann irgendwann mal gesagt, weißt du was, dann, wenn es kein anderer macht, musst du dich halt so lange damit beschäftigen, bis du es zuverlässig reproduzieren kannst. Und dann versuchst du einfach neben der Reproduktion die Kamera mitlaufen zu lassen und dann dementsprechend anderen diese Informationen so zur Verfügung zu stellen. Und das kam recht gut an.
Welche Kamera, welches Mikrofon hast du gekauft am Anfang? Mit was hast du gute Erfahrungen gemacht, mit was schlechte und wo stehst du heute?
Also angefangen hat das Ganze mit einem MacBook der Modellreihe 2010, der eingebauten 750p-Kamera und dem eingebauten Mikrofon. Aufgenommen habe ich mehr oder weniger blind, indem ich nämlich einfach bloß den Monitor nach vorne geklappt habe, grob meine Finger angepeilt habe und dann geguckt habe, was da rauskommt. Das Ganze ging dann in der nächsten Stufe weiter. Ich habe mir eine Webcam gekauft und zwar war das eine Logitech 730 und habe das mit der eingebauten Webcam Mikrofon den Ton aufgezeichnet, habe dann relativ schnell gemerkt, dass das eher suboptimal war. Und dann habe ich mir ein externes Mikrofon auch von Logitech, so ein Table-Mikrofon dann gekauft, mit dem ich jetzt auch gerade mit euch spreche. Das ist mir also erhalten geblieben. Da habe ich eine ganze Weile drüber Aufnahmen gemacht. Dann kam die nächste Entwicklungsstufe, wo ich mir gesagt habe, da muss noch mehr gehen. Und habe mir dann angefangen, diverse Camcorder anzugucken, habe viele Camcorder gekauft, ausprobiert, wieder zurückgegeben, neuen gekauft, bis ich dann schlussendlich jetzt bei dem Panasonic HCX909 gelandet bin, kam, wo ich ihn neu gekauft habe, bin reichlich ein Tausender. Ja, und dann habe ich damit erstmal eine Weile aufgenommen, bis ich dann vor kurzem meine eigene Stimme nicht mehr hören konnte, weil der Ton eine absolute Katastrophe war und ich hatte bestimmt über ein Jahr hinweg mir diverse Mikrofone gekauft und ich hatte immer ein Hintergrundrauschen und das ging mir so dermaßen auf den Geist und irgendwann habe ich gesagt, weißt du was, nach 80 getesteten Mikrofonen, Schnauze voll, lässt du den Blödsinn halt bleiben und redest halt so weiter. Und irgendwann hatte mich dann über YouTube ein Zuschauer angeschrieben, der sich auf das Audiomäßige wirklich sehr gut versteht. Und der hat mir angeboten, sich da ein bisschen schlau zu machen, welches Mikrofon ich verwenden kann, um es direkt an der Kamera parallel quasi aufzunehmen, ohne eine extra Audiospur zu haben, die ich dann später noch synchronisieren müsste. So, und da du ja jetzt wahrscheinlich auch da noch das Modell haben willst, muss ich mir kurz umdrehen und mal drauf gucken. Das ist das Audio Technica Pro 70 Lavalier Mikrofon. Für die Leute, die diesen Begriff nicht kennen, der war mir auch neu. Das ist das Ding, was man entweder an der Krawatte oder dann dementsprechend hier am Hemd zwischen den Knöpfen trägt und dann frisch vor sich hinquatscht. Ja, und das ist so die aktuelle Technik. Was jetzt noch mit dazugekommen ist, ist Beleuchtung. Ich hatte zwischendurch Aufnahmen gemacht mit einem Hintergrundsystem. Da war aber das Feedback von der Community eher verhalten gewesen. Also habe ich gesagt, okay, das waren dann mal 350 Euro Lehrgeld, weg. Beleuchtung habe ich dann noch ein bisschen aufgerüstet, habe jetzt zwei Schirmlampen, die von schräg vorn beleuchten, eine Softbox, die von schräg oben und eine Softbox, die von schräg unten beleuchtet. Es wird dann auch immer ziemlich schnell warm bei mir im Wohnzimmer. Das ist so für die Frontalansicht. Und die Detailansichten, die drehe ich jetzt in so einem genannten Mini-Studio. Das ist eine Lichtbox, die sechsfach beleuchtet wird über Halogenstrahler sowie eine Softbox, die dann von oben nochmal mit 5400 Kelvin Tageslicht auf das Ganze scheinen lässt. Jo, ich glaube, jetzt haben wir es, wa?
Das ist doch eine recht ausführliche Technik, die du da inzwischen hast. Hast du schon Pläne, wie es weitergeht in Sachen Technik?
4K? Mal gucken. Muss ich halt mal früh nur ein Brötchen essen und nicht zwei. Und wenn ich das ein bisschen spare, kann ich mir dann vielleicht auch mal eine 4K-Kamera leisten. Ne?
Ich wollte gerade sagen, ich meine, das Zeug kostet sein Geld. Das hört sich alles nicht sehr günstig an, was du da angeschafft hast. Das ist kein billiges Zeug. Wie finanzierst du das? Jetzt sagst du wieder Hobby, oder?
Ja, es ist ein Hobby und Hobby darf grundsätzlich auch was kosten. Natürlich, die laufenden Kosten sind mit der Zeit immer mehr geworden. Ich sag mal so, ein 30-Minuten-Video, dafür brauchst du, wenn es gut läuft, 4 Stunden für den Dreh. Wenn es schlechter läuft, brauchst du 2 Tage, also etwa 20 bis 25 Stunden, wenn du dich zwischendurch immer mal verquatschst und dir vielleicht auch einfach mal, du hast, wie es mir gestern passiert ist, auch eine sehr witzige Sache, ich will einen Tröpfler neu vorstellen, mach eine Wicklung drauf, sag noch, Leute, kontrolliert, ob ihr die Wicklung auch wirklich richtig festgeschraubt habt. Befeuere die und auf einmal fiel die eine Keule glühend aus ihrer Befestigung raus, in meine Lichtbox hinein und senkte mir in meine schöne, neue, weiße Unterlage ein schönes, großes, hässliches, schwarzes Loch hinein.
Scheiße.
Danach kam erstmal circa 10 Minuten lang auf der Tonspur ein sehr ausführliches Fluchen. Und dann habe ich mir gesagt, warte mal, wenn du das Ding jetzt als Outtake-Video bringst, nein, das lassen wir, also Delete-Taste und das Ganze dementsprechend von vorne.
Navy, nee, komm. Ja, das wäre mal eine Seite vom Navy, die ich gerne sehen würde. Weißt du, was mir persönlich eines der besten Videos, die ich von dir gesehen habe, war von Scrape Reloaded. Da grinst du so fett und breit in die Cam rein. Das war ein cooles Video. Das hat mir gefallen. Mach doch mal so ein Outtake-Video. Das wäre sicher eine andere Seite von Navy, oder?
Sagen wir es mal so. Eine aktuelle Studie deutscher Sprachforscher hat wieder einmal festgestellt, dass der ursächsische Dialekt einer der unbeliebtesten auf der ganzen Welt ist. Und wenn man sich jetzt vorstellt, anderen Leuten so eine 10-minütige ursächsische Schimpfkanonade an den Kopf zu hauen, dann ist das nicht unbedingt das Angenehmste. Es könnte auch die ein oder andere Ohrschädigung dann bei dem Zuhörer mit sich bringen. Und das sind nun mal Dinge, die möchte ich einfach nicht meinen Zuschauern und Zuhörern auch antun. Ja, ich muss ein bisschen auf die Gesundheit der anderen achten. Ja, deswegen dampfen wir ja auch und rauchen nicht mehr.
Ja, ist ja gut. Aber du hast selber gesagt im Vorfeld, es wurde schon kritisiert, dass du deine Videos zu steif machst, oder?
Ja, das wurde kritisiert und das wird auch immer noch kritisiert. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, wenn man sich einfach mal Videos ansieht, die mehr ins Lächerliche oder ins Unterhaltsame gezogen werden, dann kann es sehr oft passieren, dass wichtige Informationen schlicht und einfach hinten runterfallen. Und wenn man eben die Informationsfülle möglichst exakt und möglichst umfangreich halten möchte, was mein erklärtes Ziel ist, dann setzt das eine gewisse Grundkonzentration voraus. Und wenn man diese Grundkonzentration einmal beibehalten möchte, dann ist es eben so, dass man vielleicht hin und wieder mal ein kleines Späßlein zwischen rein macht, aber eben nicht die ganze Zeit nur vor sich hingeigelt. Also man sollte gerade bei sowas eine gewisse Ernsthaftigkeit auch mitbringen. Ansonsten kommt da nur Gurgelmusch raus. Und das ist nun mal etwas, womit ich mich absolut nicht identifizieren kann. Und das gilt dann dementsprechend auch für meine Zuschauer. Wenn es den Zuschauern dementsprechend nicht gefällt, es steht doch jedem frei, dieses Video nicht zu gucken. Von daher, wem es nicht gefällt, soll sich es nie angucken. Wer die Informationen haben möchte, feel free, kann sich das angucken und gut ist.
Es geht um Informationen bei dir und das ist das genau das, was ich eben schätze. Das reduziert sich genau auf die Informationen und darum geht's mir, wenn ich deine Videos anschaue. Und darum schaue ich persönlich den Navy, weil ich das haben will, genau so. Aber eben dann die Detailtreue, das schätze ich dann eben auch wieder. Ich glaube, du bist der Gründlichste bei dieser Geschichte. Wie viele Stunden, 100 Stunden für einen Test von einem Gerät? Das ist unglaublich.
Man muss schon so rechnen. Der Test besteht dann nicht nur darauf, zum Beispiel bei einem Selbstwickelverdampfer, ich mache da jetzt eine Wicklung drauf, ich dampfe diese Wicklung 2-3 Mal an, stelle fest, gut oder nicht gut, sondern da ist mehr dabei. Also du machst ja eine Coil, dampfst die über einem Zeitraum X stellst fest, wie sich zum Beispiel das Dampfverhalten von einer gewissen Coil in dem bestimmten Verdampfer dann entwickelt, macht sich dann dementsprechend seine Notizen dazu, verfolgt man diesen Weg weiter oder schlägt man jetzt einen komplett anderen Weg ein. Man probiert diverse Coils einfach mal aus. Ich sag mal so, ich habe im Monat einen Drahtverbrauch von zwischen 30 und 100 Metern. So, und da kann man das vielleicht in etwa abschätzen, wie viele verschiedene Wicklungen man im Testbetrieb einfach macht, einfach nur um es auszuprobieren, um das Ideale für einen bestimmten Verdampfer zu finden oder auch um spezielle Wicklungen zum Beispiel oder Arten von Drähten ausschließen zu können, die eben für den Betrieb in diesem speziellen Verdampfer einfach nicht geeignet sind, weil sie den Geschmack oder den Flash oder was auch immer negativ beeinflussen.
Wie viele Wicklungen machst du pro Tag?
Auf dem Testverdampfer 30.
Okay.
Ich mache das ja nicht jeden Tag. Also ich habe Wickeltage, ne, da komme ich eben von der Arbeit wieder und sage mir, du hast jetzt eben Lust, 100 Meter Draht zu vergewaltigen und dann mache ich das. Aber es gibt eben auch Tage, da kommst du von der Arbeit wieder, du fährst einfach nur aufs Sofa, sagst dir, na Gott sei Dank ist der Verdampfer frisch gewickelt, jetzt kann ich dampfen, ohne mir irgendwie meine Gedanken machen zu müssen. Es kommt natürlich aber auch vor, dass ich dann gar nicht mehr daran denke, meine Arbeitsdampfer neu zu wickeln. Und ich sitze dann auf Arbeit, ziehe dran und sage, ach nö, du hast zwar den neuen Verdampfer zigmal gewickelt, aber A, liegt der zu Hause und B, hast du vergessen, deinen eigentlichen Alltagsverdampfer neu zu wickeln. Und das ist dann der Punkt, wo man sich sagt, eigentlich ist man ja schon ziemlich bekloppt, wenn man sowas macht.
Das schön sagst du das. Muss ich's nicht sagen. Du bist ziemlich bekloppt, habe ich irgendwie den Eindruck.
Ja, ich bezeichne mich selbst als Dampf-Nerd.
Ja, genau. Und Nerd-Geek, das passt genau das. Das ist ja schon ziemlich viel Aufwand, was du damit treibst. Wie viele Dampfen hast du gesagt? Du weißt es gar nicht, oder?
Nee, es reicht für das ein oder andere Leben.
Ja, ich hätte gerne mal so ein Komplettbild gesehen, habe ich dir ja schon gesagt. Da gibt's sicher den einen oder anderen, der möchte das auch sehen. Also wenn du mal nicht weißt, was zu tun, dann ja, wir warten auf das Bild.
Wenn ich irgendwann mal wirklich die Zeit habe, alle Geräte einmal aufzupolieren, sodass sie dann dementsprechend auch vorzeigbar sind, also auch von der Beleuchtung her, ne? Das muss ja alles stimmen. Deswegen, ja, aber so ganz grob über den Daumen rechne mal irgendwas um die 60 Akkuträger und vielleicht 200 Verdampfer.
Okay. Und das ist nur das Zeug, das du behalten hast?
Das ist nur das, was ich jetzt so über die Zeit eben behalten habe. Es sind hauptsächlich besondere Stücke, Prototypen. Es sind Dinge, wo so ein bisschen das Herz dran hängt. Es sind Dinge, die es einfach nicht mehr gibt, die eben in der Sammlung drin sind. Die werden zwar hin und wieder mal gedampft, aber die sind hauptsächlich so ein bisschen, um die Geschichte des Dampfens für mich selbst auch ein bisschen nachvollziehen zu können. Also wirklich von einem uralten Selbstwickelverdampfer bis eben zu den Hightech-Geräten, die es heutzutage eben gibt.
Ich gehe mal von der Annahme aus, dass doch einige Geräte bekommst du zur Verfügung gestellt, andere kaufst du. Kannst du da eine Aussage machen?
Es hält sich ein gewisses Mittelmaß, sage ich mal so. Ich könnte nicht die Anzahl an Videos machen, wenn ich mir alles kaufen müsste. Die Anfangszeit, sagen wir mal, das erste Jahr, habe ich zu 90% alles selbst gekauft. Ja, da ging es hauptsächlich darum, also Selbstwickelverdampfer oder Hybridgeräte oder Akkuträger, das habe ich grundsätzlich selbst gekauft. Ja, ich hatte relativ eng mit High-End Smoke hatte ich zusammengearbeitet gehabt. Das heißt, diese ganze Mainstream-Ware hier, Ego-Akkus und was es da nicht alles gab, das wurde mir dann da zur Verfügung gestellt, eben zum Reviewen. Das hat auch wunderbar funktioniert. Aber ich hatte dann auch relativ schnell festgestellt, über die Zeit, dass mein Herz eigentlich an der komplexeren Technik hängt. Und dementsprechend hat sich dann das Ganze so herauskristallisiert, dass ich mich darauf eben auch spezialisiert habe und dann gesagt habe, ja, ich nehme hin und wieder mal was rein, wo ich ein gewisses Interesse auch habe, aber der eigentliche Drang, Leuten irgendwas erklären zu wollen, liegt natürlich bei dem, wo es was zu erklären gibt. So, und das sind meistens eben neue Selbstwickelverdampfer oder Akkuträger, wo man auf spezielle Dinge eben auch achten muss. Mittlerweile verhält es sich so, dass ich etwa ein Drittel von dem, was ich vorstelle, mir selbst kaufe. Das sind Dinge, wo ich mir selber sage, das will ich haben und kaufe es mir eben einfach. Und das sind andere Dinge, wo ich dann dementsprechend angefragt werde. Wir haben das und das neue Gerät dementsprechend entwickelt. Würdest du dir das bitte ansehen? Und wenn ich der Meinung bin, nachdem ich mir das Gerät angesehen habe, dass es sich vom Aufwand her lohnt, noch ein Review in Videoform zu machen, dann mache ich das entsprechend auch. Ansonsten, was immer passiert, ist ein direktes Feedback an den jeweiligen Versender, dass er gewisse Dinge eventuell noch abstellen kann. Und da arbeite ich halt sehr, sehr eng mit diversen Herstellern und auch Produzenten dann dementsprechend zusammen.
Wenn du jetzt zum Beispiel ein Gerät zur Verfügung gestellt bekommst für ein Review und du stellst fest, das Ding hat noch seine krassen Macken, machst du dann trotzdem ein Video darüber und sprichst das an oder informierst du einfach nur den Hersteller oder was machst du damit?
Also im Regelfall ist es so, dass ich die Geräte meist vor Verkaufsstart da bekomme. Das heißt, man hat noch einen gewissen Zeitrahmen, wo man Mängel abstellen kann. Insofern der Hersteller da dann noch eine Überarbeitung macht, warte ich natürlich ab, bis die dementsprechende Überarbeitung mir auch vorliegt und stelle die dann dementsprechend dann vor. Weil es bringt mir ja nichts, den Leuten etwas zu zeigen, was es so nie zu kaufen geben wird. Anders verhält es sich natürlich bei Geräten, die schon fertig produziert sind, die auf dem Markt so fertig zu erhalten sind, dann werden sie natürlich mit ihren Macken so gereviewt, wie sie eben sind. Weil die meisten Hersteller, das Ganze eben englischsprachig ist, die verstehen nicht das, was ich im Video sage. Ergo wird das Ganze dann nochmal in Textform übersetzt und denen dann dementsprechend zugesendet, sodass sie eben die erkannten Mängel noch abstellen können, wenn sie das wollen. Und das sollte eigentlich im Interesse eines jeden Herstellers sein, die offensichtlichen Mängel, die das Gerät hat, was eben durch Dritte so gefunden worden ist, abzustellen, um schlussendlich auch den Kunden, nämlich derjenige, der das dann später auch kauft, so weit zufriedenstellen zu können, dass er eben an den Hersteller in Anführungsstrichen gebunden bleibt und auch weiterhin natürlich hochqualitative Dinge von dem auch kauft. Na, weil Kundenbindung ist nun mal das, was in der freien Marktwirtschaft 80% des Business ausmacht.
Von den ganzen Reviews, die du je gemacht hast, habe ich nie wirklich so einen ganz schlechten gesehen. Was war der schlechteste Teil, das du je reviewt hast?
Also die schlechtesten Teile waren, Gott, Anno 12, meine ich, von iSmoking, so nachgebaute Verdampfer von dem, oh Gott, wie hieß das Ding?
Also so Klone?
Ja, der hat die in China nachproduzieren lassen in einer Qualität, die war jenseits von Gut und Böse gewesen. Und er hatte mich damals eben bedrängt, ein Review zu machen, koste es, was es wolle. Und dann habe ich das einfach mal genutzt und habe dann dementsprechend mal richtig vom Leder gezogen. Weil wer einfach vor Verkaufsstart nicht hören möchte darauf, dass da dementsprechend Änderungsbedarf und Verbesserungsbedarf besteht, der muss eben damit leben, dass die Geräte dann schlussendlich auch zerrissen werden. Egal was es ist, ich sag mal so, und sei es nur irgendwo ein scharfer Grat oder eine Kante an irgendeinem Inlay von einem Verdampfer, wo man sich, wenn man es zerlegt, eventuell dran schneiden kann. Auch das sind Dinge, die natürlich dann den Zuschauer oder den potenziellen Kunden dann natürlich interessieren. Ja, es ist nichts schlimmer, als wenn man versucht, irgendetwas schön zu reden, was es nicht ist. Und das ist auch nie wirklich meine Art. Also wenn ich was sehe, dann wird das mitgeteilt. Wenn es nicht verbessert wird, wird es dementsprechend mit erwähnt. Fertig ist die Laube.
Und was sind Reaktionen auf solche Aktionen?
Lustigerweise werden die Hersteller, die ich am meisten kritisiert habe bisher, was hauptsächlich auch intern abgelaufen ist, sind die, die sich nicht in etwa abwenden, sondern die schicken halt immer wieder. Aktuelles Beispiel ist jetzt, ich habe ja damals mein Review zu der R-Königin, ist ja nicht so besonders toll ausgefallen, weil ich diesen Verdampfer einfach noch nicht für hundertprozentig optimal gehalten habe. Demnächst wird jetzt der Akkuträger, habe ich schon wieder vergessen, wird hier einfliegen. Und ich sag mal so, das bestätigt einen natürlich. Wenn man ehrlich genug ist, den Leuten auch ihre Fehler, vielleicht Missstände um die Ohren zu hauen, schätzen die das, glaube ich, mehr, als wenn sie über den Klee gelobt werden und schlussendlich die Kunden ausbleiben, weil in irgendwelchen Foren oder Gruppen die Geräte reihenweise zerrissen werden. Und das bringt keinem was, weil ich mache ja die Arbeit nicht, um mich zu selbst verherrlichen, sondern es geht ja hier darum, die Leute zu informieren. Und das war mein erklärtes Ziel von Anfang an und das wird es auch immer sein. Auf nichts anderes beschränkt sich das Ganze.
Ja, Königin, mag ich mich irgendwie erinnern, du warst einer der vehementesten Kritiker der Maschine. Die hat eigentlich nur gute Kritiken einkassiert, außer bei dir. Aber ist okay, finde ich sehr gut, wenn man so konsequent ist dabei. Und im Endeffekt, du tust denen ja einen Gefallen, du verbesserst denen ihr Produkt. Und an und für sich müssen die dich ja eigentlich dafür bezahlen. Insofern verstehe ich das schon.
ich verbessere nicht deren Produkt. Ihr Produkt können sie schlussendlich nur selbst verbessern. Also ich bin ja nur so, ich gebe Anregungen von Dingen, die mir als Dampfer einfach gefallen oder entsprechend dem nicht gefallen, kann auch hin und wieder mal einen Tipp geben, wie ich persönlich irgendwas umsetzen würde. Aber die schlussendliche Umsetzung durch den Hersteller, darauf habe ich keinen Einfluss und es kostet mich ja nichts. Warum sollte ich dann dafür Geld verlangen? Das ist doch totaler Blödsinn.
Du hast ja nebst Vorstellung von Hardware so, nenne ich das mal, Basic-Informationen gebracht. Also du hast das so Physik des Dampfens genannt. Da gab es einen Film, der Widerstand unter Draht und der andere Spannung und Strom. Da habe ich endlich mal das ganze Zeug mit dem Strom kapiert. Wieso machst du da nicht häufiger etwas in diese Richtung?
Es ist wieder in Planung, da was zu machen. Es ist aber nicht so, man setzt sich einfach vor die Kamera und redet, sondern ich muss mir vorher erstmal Gedanken machen, was will ich erzählen, worauf will ich hinaus? Und dann muss ich mir noch irgendwie Gedanken drüber machen, wie bringe ich das jemanden rüber, der einen Widerstand als Ohmwert und eine Leistung als Wattzahl bezeichnet. Weißt du, worauf ich hinaus will?
Ja, es ist für jemanden, der keine Ahnung hat davon, ja auch nicht so einfach, das Ganze auseinanderzuhalten und wieso und wie hat das einen Einfluss vom einen auf das andere und so weiter und so fort. Und dann schreien alle nach Sub-Ohm-Dampfen und wenn du keine Ahnung hast, was Ohm ist, ist das einfach schwierig.
Ja, ist richtig. Ich sag mal so, die beiden Grundlagenvideos, die ich gemacht habe, wer die sich anguckt, kann zumindest, wenn er clever ist und ein rudimentäres technisches Grundverständnis hat, das Ganze auch mit einer gewissen Transferleistung auf die anderen Dinge übertragen. Natürlich kann ich mir jetzt auch noch hinsetzen und das werde ich auch noch machen und werde noch mal das Thema Sub-Ohm, also das Dampfen in einem Widerstandsbereich unter einem Ohm, noch mal genauer beleuchten, werde da vielleicht auch noch ein paar Rechnungen dazu machen, aber das ist eben alles noch in der Entwicklung selbst und mittlerweile habe ich gesehen, dass der Kersten 1966, ein wirklich guter Freund, so ein, ja, fast Grenzschweizer, wenn er das hört, wird er wissen, was ich meine. Der hat ja auch Videos gemacht in diese Richtung und die finde ich ziemlich cool und ich werde nochmal mit ihm reden, vielleicht erlaubt er mir, die bei mir auf der Seite mit zu verlinken. Hat jetzt relativ aktuell ein Video gemacht über Material für den Wickelanfänger, also was braucht man, wofür braucht man das und warum, weshalb, weswegen. Habe ich mir selbst heute früh beim Kaffee angeschaut, ist sehr informativ, sehr cool gemacht. Und er hat auch noch so ein kleines Physikvideo gemacht, was auch sehr interessant ist. Außerdem hat zum Beispiel unser lieber Phil zur Akkusicherheit ein Video gedreht, was sehr, sehr ausführlich ist. Die Informationen stehen zur Verfügung. Die Leute müssen sie sich einfach nur holen.
Ja, das Problem ist ja einfach, wenn du Umständen auf dem Netz auch nicht unbedingt so der absolute Crack bist und einfach irgendwo mal bei Google Dampfen eingibst, wirst du einfach erschlagen von Videos. Und da nachher auch noch das Richtige zu finden, ist gar nicht so einfach.
Ja, das ist richtig. In dem Fall hilft es schlicht und einfach, wenn man dann über seinen eigenen Schatten springt und dann auf den Stammtisch oder in den Dampferladen in seiner Nähe dann dementsprechend drauf zugeht, sich damit hinsetzt und sich das dann live vor Ort von den Leuten auch erklären lässt. Außerdem kann man dazu lecker Bier trinken und vielleicht noch was essen, mit anderen Leuten dampfen, sich andere Dampfgeräte noch angucken und das wirklich die Information da auch aus erster Hand zu bekommen. Weil auf solchen Stammtischen oder gerade in den Dampfshops sitzen Leute, die sind oder sollten zumindest vom Fach sein und die können dann dementsprechend dann auch die Erklärung speziell auf das Gerät, was eben der Fragestellende vor sich hat, dann auch beantworten können. Das ist viel einfacher als Informationen, die wir hier als YouTuber für die breite Masse relativ allgemein halten. Und wie du schon sagtest, man gibt gewisse Begriffe ein, guckt dann vielleicht die ersten maximal 2 oder 3 Seiten der Google Search durch und das war's dann schon. Aber es gibt Tausende. Aber es ist gut, dass es so viel gibt.
Als Podcaster weiß ich ja, man macht eine Folge, wirft die online, die kommt auch gut an, alles okay soweit und dann vergeht so ein bisschen die Zeit über die Jahre hinweg und dann hört man sich das selbst wieder an oder sieht sich das an. Ich weiß nicht, wie dir das geht, aber so bei gewissen Folgen, ja, überkommt mich eine gewisse Peinlichkeit über mich selbst.
Wenn ich mir meine Videos aus der Anfangszeit angucke, sage ich mir auch, um Gottes Willen, sowas hast du damals hochgeladen, aber wenn man sich einfach mal zurückentsinnt, welche Informationen in welcher Qualität man damals zur Verfügung hatte, und das mit dem vergleicht, was man selbst zur Verfügung gestellt hat, das Ganze noch mit ein wenig Eigenironie und Humor kombiniert, kann man dabei sogar selbst lächeln.
Aber so, wenn ich deine Videos so anschaue, die jetzt momentan auf dem Kanal sind, welches dieser Video würdest du sagen, würdest du heute ganz anders machen?
Das ist eine gute Frage. Kann ich dir so aus der hohlen Hand nicht beantworten. Das liegt aber hauptsächlich daran, weil es sind Momentaufnahmen. Es sind Darstellungen von Informationen, die ich exakt zu diesem Zeitpunkt hatte. Es gibt natürlich Geräte, es gibt Verdampfer und es gibt Akkuträger, bei denen sich über die Zeit noch Dinge herausgestellt haben, Kenntnisse, die man erlangt hat, die man zu dem Zeitpunkt damals eben nicht zur Verfügung hatte. Und es haben sich Materialien geändert, mit denen man umgeht. Früher warst du froh, wenn du eine gute Silikatschnur hattest, die eben ihren Eigengeschmack schon nach 10 Millilitern Dampfen verloren hatte. Und du hattest eben, es war Standard gewesen, dass der dickste Draht, mit dem du damals gewickelt hast, war 0,20er. Und da warst du ja schon hier, oh, was machst du da? Ja, so dicken Draht. Ja, und da hast du in Widerstandsbereichen gewickelt zwischen 1,5, das war so das Mindeste gewesen, und 1,9 oder 2,5 Ohm. Mittlerweile hat sich das dann nach unten verschoben, dass du im Regelfall zwischen 0,5 und 1,1, 1,2 Ohm wickelst. Oder du hast jetzt eben Drähte, mit denen du arbeitest, 0,40er Kantal. Boah, ist das ein dürres Zeug. Das ist ja meine Spaghetti-Dicker. Oder du hast Watte, du hast ESS, du hast Kombination aus allen möglichen Materialien. Du hast jetzt vollsynthetische Wattematerialien wie diese Fiber Freaks zum Beispiel. Es gibt so viel, was der Dampfer über die Zeit für sich entdeckt hat, um das Ganze weiterzuentwickeln. Und wenn ich jetzt mir zum Beispiel meinen Odysseus schnappe, ich habe den vor kurzem einfach mal mit einer Microcoil und einer guten Portion Watte gewickelt und ich habe gesagt, alter Vater, wenn du das damals zur Verfügung gehabt hättest, du hättest nie wieder was anderes gekauft.
Also dann ist es gut, dass du es nicht zur Verfügung hattest.
Ja, sonst hätte ich mir vielleicht damals gesagt, ach,
gut so, damit hat sich's.
Ziel erreicht, ne? Hast nur das, dir geht's gut, nach mir der Weltuntergang. Ne? Ja. Natürlich, es gibt immer Dinge, wo man sich sagt, okay, das hättest du vielleicht noch sagen können oder da hättest du vielleicht noch näher drauf eingehen können, aber dann wäre aus den 40 Minuten eben ein 140-Minuten-Video geworden, schlussendlich. Und ich sag mal, so wie ich es gemacht habe, sage ich auch nicht, dass ich mich dafür schäme oder dass ich jetzt grundsätzlich irgendwas anders machen würde. Ich hätte vielleicht mir gesagt, hättest du bei dem Gerät eben noch mal ein halbes Jahr gewartet und hättest deinen Erfahrungsschatz nach einem halben Jahr dann dementsprechend mitgeteilt. Es ist, wie es ist, und wenn irgendjemand Fragen hat, wie ich mich mit dem Gerät heutzutage fühle oder was ich heute anders machen würde, und auch so eine Fragen tauchen teilweise unter den Videos auf, dann kriegen die Leute da dementsprechend eine Antwort drauf. Das steht außer Frage. Ja, dafür gibt es die Kommentarfunktion und dafür wäre ich auch automatisch, ob das auf meiner Webseite ist oder ob das auf YouTube ist, über jeden Kommentar informiert und kann dann direkt darauf antworten, sobald ich die Zeit dafür finde.
Welche sind die Top-Videos von deiner Sicht aus gesehen?
Noch nicht mal Gerätevideos, sondern Wickelvideos. Also wo ich mich wirklich rein nur auf ein bestehendes System konzentriere und mit der Zeit dann entweder Wicklungen gesehen habe, die ich reproduziert habe, oder eben eigene Entwicklung von Wicklungen. Das sind so die Dinge, wo ich mir sage, geil, da bist du hundertprozentig mit dir selbst zufrieden, weil so ein Verdampfer-Review, das macht bis zu dem Moment, wo ich anfange zu wickeln, nur halb Spaß. Und wenn ich dann anfange, mit dem Draht zu hantieren, die Watte da einzufädeln oder mit der Silikatschnur da rumzueiern und zu machen, da fühle ich mich richtig wohl, da fühle ich mich beim Dampfen zu Hause. Da habe ich den größten Benefit für mich selbst, wo ich mich dann zurücklehnen kann und sagen kann, läuft.
Also ab diesem Punkt, wo du experimentieren kannst, wie hole ich am meisten aus diesem Dampfer raus?
Ja, das ist so das, wo ich mein persönliches Dampfer-Happening halt habe, wenn ich wickeln kann. Weil darum ging es am Anfang. Ja, am Anfang ging es darum, wie bekomme ich auf dieses verfluchte Teil eine Wicklung drauf, die auch funktioniert. Und das verfolgt mich bis heute und das ist der Grundgedanke, der hinter allem steckt. Ja, wenn ich einen Akkuträger reviewe, es ist schön, das Ding funktioniert toll, aber da gehört ein Verdampfer oben drauf, der gehört anständig gewickelt und Das ist eine Symbiose aus beiden. Also man muss an allem so ein bisschen Gefallen finden. Aber den eigentlichen Spaß am Videodreh habe ich immer nur dann, wenn ich auch wickeln kann.
Am Anfang hast du gesagt, und das hat mich ein bisschen enttäuscht, dass das alles nur ein Hobby ist und nur so Hobby darf was kosten und so weiter. Weil eigentlich hätte ich ja gehofft, dass du sagst, ja, du bist inzwischen Millionär mit deinen eigenen Liquids. Ist das nicht so?
Nein, also die Liquids, ja, es ist einfach daraus entstanden. Ich hatte einfach stumpf keine Zeit mehr, mich dazu oder damit zu beschäftigen, meine eigenen Liquids mir zu Hause anzumischen und da rum zu experimentieren, weil mir dann eben die Zeit dafür flöten gegangen ist, mich hinzusetzen und auf Verdampfverwicklungen zu bauen. Und da hatte ich halt angesprochen bei dem Händler meines Vertrauens, bei dem ich ja auch meine Basen und Aromen immer bezogen habe, ob er mir denn nicht Liquids nach meinem Geschmack bitte zurechtmischen kann. Und das hat er gemacht, die habe ich auch eine Weile bezogen, alles wunderbar. Und irgendwann kam er halt auf die Idee, weißt du was, man könnte ja mal gucken, vielleicht schmecken sie irgendwem anders ja auch. So, und dann haben wir die einfach durchkalkuliert, wo denn so der Minimum vertretbare Preis ist. Und da haben wir eben nicht so wie andere Liquid-Hersteller gesagt, wir verlangen da zwischen 5 und 6 Euro für die Liquids, sondern für mich persönlich ist ein Liquid ein einfaches Verbrauchsmaterial. Ja, davon gehen Unmengen durch. Und ich kaufe mir zwar hin und wieder mal ein Premium-Liquid, das darf auch gerne kosten, aber das, was du täglich dampfst, dieses All-Day-Vape, das muss einfach nicht so viel kosten. Das muss einfach in einem gewissen Rahmen bleiben, sodass du sagen kannst, okay, wenn ich jetzt so 100 Milliliter durchgezogen habe, halt eben keine 100 Euro ausgegeben. Das ist das Wichtige. Dementsprechend sind die Margen auch sehr, sehr gering gehalten. Das, was schlussendlich da bei mir ankommt, das ist kostendeckend für die zusätzlichen Stromkosten, für das Verbrauchsmaterial, was ich mir regelmäßig bestellen muss. Und damit bin ich happy. Das ist eine Plus-Minus-Null-Rechnung. Alles, was ich für mich kaufe, da greife ich ins eigene Säckel. Und das, was dadurch eben die Liquid-Verkäufe reinkommt, das liegt auf einem separaten Konto und wird eben nur dafür aufgewendet, den Betrieb hier am Laufen zu halten.
Du sagst, also über den Liquid-Verkauf bekommst du trotzdem ein gewissen Anteil, um die Gesamtkosten zu decken.
Es ist ein Obolus, ja.
Ich habe ja bis zu unserem Vorgespräch gar nicht mitbekommen, dass du Liquid hast. Und jetzt hast du ja auch brandaktuell wunderschön auf deiner Homepage auch sehr prominent platziert. Was mir vor allem daran gefällt, ist, dass es diese Liquids auch in vernünftigen Mengen gibt. Weil ich bin ja so jemand, der es nicht ausstehen kann, diese 10 Milliliter Flaschen. Weil einmal 10 ist es weg. Deine Liquids gibt es ja auch in 50 Milliliter und 100 Milliliter. Und das, was mir am besten gefällt, auch als rein Aromen. Also ich kann ein Aroma bei dir kaufen und mir das selbst zusammenmixen. Und dann habe ich die Menge, die ich brauche. Also das finde ich sehr kreativ.
Ja, da habe ich mich auch so ein bisschen durchsetzen müssen gegenüber meinem Geschäftspartner in dem Fall. Weil er wollte eigentlich die Aromenauskopplung nicht machen, weil es ein wahnsinniger Aufwand ist. Wenn du Liquid hast und du hast deine genauen Mischmengen, die du dann rausgefunden hast übers Experimentieren, wo wir dann auch gesagt haben, okay, das verwenden wir so, dann hast du deine Basis, du kippst von jedem Aroma dementsprechend die gewisse Menge rein und dann geht das raus und das kannst du auch automatisiert oder teilautomatisiert machen. Hast du jetzt aber nur reine Aromakonzentrate, die du anmischst, dann musst du da auch ein bisschen aufpassen, dass du das richtig triffst, weil du kannst nicht immer zwangsläufig dieselben Mengenverhältnisse nehmen, wie du sie auch in den Liquids verwendest. Die Liquids, die bestehen aus Minimum 5 verschiedenen Aromen. So, und die werden für jede Bestellung immer frisch zusammengemischt, automatisiert gereift, sodass sie quasi fertig beim Endkunden ankommen. Und eben dieser Aufwand, den wollte er am Anfang nicht betreiben. Ich habe gesagt, gerade wegen den Schweizer Dampfern, die eben nur eine gewisse Einfuhrmenge haben, da ist es einfach unumgänglich, wenn wir denen das zur Verfügung stellen wollen, und das ist mein erklärtes Ziel gewesen, dass eben diese Aromen ausgekoppelt werden. Und da haben wir ein bisschen rumexperimentiert, haben dann die dementsprechenden Verhältnisse für das Aromkonzentrat dann auch gefunden und das wird dann dementsprechend angeboten.
Im Namen der offiziellen Schweiz danke ich dir ganz herzlich dafür, lieber Navy.
Ich kriege immer wieder Zuschriften, ja, aber mit fast 10 Euro für die 10 Milliliter Aroma ist das ja ziemlich teuer. Und dann sage ich, aber pass auf, ihr kauft euch das Riptide für 20 Euro, das Fläschel, ja, und könnt damit 50 Milliliter Liquid anmischen. Ich sag, die Aromkonzentrate sind so runterkonzentriert, dass ihr mit 4-6% auskommt. So, und das heißt, im Regelfall kann man sich daraus 200 Milliliter Liquid basteln. Und ich denke, das ist im Verhältnis gesehen doch äußerst adäquat.
Ja, absolut. Also ich finde die Preise nicht so hoch. Ich es mit anderen Aromen vergleiche, das ist absolut ein annehmbarer Preis. Und ich finde eben auch einen Vorteil, also jetzt mal abgesehen von eben unserer komischen Gesetzgebung, die wir da haben, finde ich es auch sehr praktisch, weil ich kenne doch sehr viele Leute, die eben lieber stärker Peachy drin haben oder stärker Vichy drin haben und. Und so eben sich die Basis selbst mischen können, so wie sie wollen. Und ich hoffe, dass die Shopbetreiber vor allem in der Zukunft noch wesentlich mehr machen.
Wie schon gesagt, also der Hintergedanke war eben vom Dampfer für den Dampfer. Ich könnte natürlich meine Marge jetzt nach oben ziehen. Das Liquid würde sich an sich auch rechtfertigen, dafür 5,95 Euro die Flasche zu nehmen. Ich muss es aber nicht, weil, wie schon gesagt, ich verdiene meine Brötchen mit meinem Job, für den ich jeden Tag 10 Stunden arbeiten gehe. Die Liquids sind eine reine Refinanzierungsgeschichte für mich, die mir dabei helfen, das, was ich tue, auch in dem Maße zu tun, wie ich es eben möchte. Und wenn es keiner kauft, dann habe ich es immer noch für mich.
Kannst du ganz kurz zu deinen Liquids mal so sagen, wo siehst du so die Highlights oder die Spezialitäten der einzelnen Liquids?
Grundsätzlich sind die meisten Liquids, die ich da habe, fruchtarombasiert. Das heißt, bis auf wenige Ausnahmen ist da immer irgendwas Fruchtiges mit bei. Das Ganze ist bis auf eines relativ herb abgestimmt, weil ich diese übertriebene Süße im Alltag gar nicht mag. Nur eben hin und wieder. Das, was jetzt so ein bisschen auf süß getrimmt ist, ist das Straw Cream. Das ist so ein bisschen wie ein sehr bekanntes Erdbeersahne-Bonbon. Das sollte es in etwa darstellen, weil ich diese Bonbons sehr mag. Ansonsten haben wir zwei Liquids, die mit Menthol angemischt sind. Das ist einmal ein Waldmeister-Menthol, wo ich verschiedene Waldmeister-Aromen miteinander kombiniert habe und das Ganze mit einer Mentholnote hinterlegt habe. Und dann haben wir noch ein Cassis, das ist ein Früchtemix, der mit Menthol hinterlegt worden ist. Und dann, was, ja, sagen wir es mal so, eine Kneipenidee war, hat sich mittlerweile zu dem absoluten Bestseller entwickelt. Das ist das Vanilla Thunder. Das ist eine Komposition aus mehreren Vanillearomen unter Zumischung von, Eisbonbon. Jetzt haben wir es. Ja, wenn man während des Redens Worte vergisst, das ist natürlich auch immer besonders toll. Und für alle da draußen, die das jetzt so hören, ihr glaubt gar nicht, wie oft mir das vor der Kamera passiert, dass ich fast perfekten Take habe, aber dann kurz vor Schluss einen totalen Wortsalat im Mund habe. Dann sag, verdammte Axt, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ja, dass sowas passiert.
Aber da hast du eben den Nachteil bei Videos, dass du da relativ schlecht schneiden kannst, weil das sieht man immer sofort. Siehst du das bei uns bei Audio sehr einfach. Das können wir knallhart rausschneiden. Gut, aber du hast am Anfang gesagt, habe ich das noch richtig im Kopf, das Fruit Challenge, das ist so dein Alltagesliquid so hauptsächlich.
Nee, das ist das Summer Grape. Das ist ein Grapefruit, Zitrone, Limette, ein bisschen Orange. Ja, aber mit der tragenden Note eben von einer sehr, sehr herben Grapefruit. Die restlichen Aromen, die runden das Ganze eben nur in sich ein bisschen ab. Aber das ist so mein All-Day-Vape. Das Fruity Challenge, das kann man sich geschmacklich einfach so vorstellen. Man nimmt einen großen Obstkorb, packt einen Mixer rein und in das Pürierte schlägt man dann einfach mal ganz kurz mit dem Gesicht auf und atmet ein. So in etwa ist das gedacht und auch umgesetzt.
Oh je, mein Kopfkino. Sehr gut. Und eben, man kann bei dir auch ganze Sets bestellen.
Das haben wir uns so gedacht. Wer jetzt einfach mal quertesten möchte, einfach mal alle Aromen aus dem ersten Release und aus dem zweiten Release in Liquid-Form jetzt das Ganze eben mal testen möchte, da haben wir ein 4+1 und ein 3+1 Paket. Wenn man die bestellt, bekommt man von jedem Liquid eine 10 Milliliter Flasche in der gewünschten Nikotinstärke und kann dann einfach mal ausprobieren, bevor man sich eventuell für oder gegen einen Kauf von größeren Gebinden entscheidet. Und so macht man das Ganze einfach. Man muss eben nicht jedes Liquid einzeln anwählen, wenn man es einmal testen möchte, sondern man würde sich nur diese beiden Pakete in den Warenkorb legen und bekommt dann automatisch von allem ein bisschen was.
Okay, spannend. Du produzierst Liquids, machst die Reviews der Hardware-Geschichte. Wie sieht die Zukunft aus? Wo siehst du dich in 5-10 Jahren?
Das kann man schlecht abschätzen. Ich weiß es nicht. Also ich hoffe und vermute, dass wir mit dem Dampfen so weit irgendwann hinkommen werden, dass wir geschlossene Systeme haben, wo wir keine Coils quasi an sich mehr selbst bauen müssen, auf kein gewisses Trägermaterial angewiesen sind, sondern das Ganze eventuell über Heizflächen oder über Induktionshitze dann so weit erhitzt wird, dass man eben seine Liquids dampfen kann. Ich denke, das Ganze wird auch in die Richtung gehen, dass das in sehr, sehr kleine, wirklich faustgroße Formate irgendwann wandern wird. Der Trend wird vielleicht auch dazu hingehen, dass die Entwicklung von den Akkuzellen höhere Kapazitäten in kleineren Größen geht. Ich denke...
Ja, aber dann hast du ja gar keinen Grund mehr, zum Videos zu machen. Dann gibt's ja nichts mehr zu wickeln.
Ja, aber du musst es auch mal so sehen. Hier geht es ja darum, ein Gerät zu haben, was dich schlicht und einfach davon abhält und das möglichst einfach und simpel, keine Tabakprodukte mehr zu konsumieren. Darum geht es ja demjenigen erstmal vorrangig, der das Dampfen anfängt.
Also geht mir nicht so, mir geht es wirklich nur um Geschmack. Also mal Zigaretten, auch wenn ich noch rauche, eins muss man ja zugeben, das Zeug schmeckt nicht. Es gibt keinen Raucher, der ehrlich ist und sagen kann, das Zeug schmeckt. Was beim Dampfen ja ganz etwas anderes ist. Also ich bin ein Geschmacksfreak und dampfe mich da durch sämtliche möglichen und auch unmöglichen Geschmacksrichten durch und finde das einfach toll.
Ja, aber so hat das jeder für sich. Also für mich ging es halt damals primär darum, nicht mehr zu rauchen. Das habe ich geschafft. Und dann ging es mir eben darum, dass andere Leute mit dem, was sie sich auf dem Markt kaufen können, dann auch zurechtkommen. Schlussendlich so, dass ich mich eigentlich hauptsächlich mit meinen Videos an die Leute richte und die einfach mehr wollen und nicht wissen, wie es geht. Und das ist eben das, wo ich ansetze, der Punkt.
Einfach mit den Geräten klarzukommen, weil das ist doch nicht ganz so einfach. Ja, also Zigarettenrauchen ist einfach, macht auch nicht ganz so viel Spaß. Haben wir noch etwas Wesentliches vergessen? Aspekte, die es um dich gibt, die wir noch gar noch nicht beleuchtet haben?
Eigentlich nicht. Weil was ist da jetzt schon großartig dran? Ich lebe einfach mein Hobby. Und ja, das ist es im Endeffekt. Es ist einfach nur so, ihr habt ein Helfersyndrom und ja, das lebe ich aus. So.
Bei dir ist es das Helfersyndrom, nicht das Sendebewusstsein.
Nö, das Video machen ist im Endeffekt ein Mittel zum Zweck, weil ich kann ja schlecht mehrere tausend Leute anfahren und denen das vorzeigen. Und da muss ich mir irgendwie behelfen. Und das ist ein probates Mittel.
So, Navy, was trägst du für Socken?
Schwarz.
Baumwoll, Wolle.
Keine Ahnung.
Weißt du nicht. Schwarze Socken.
Sind schwarze Socken. Fertig.
Okay. Dann danke ich dir recht herzlich für, dass du bei uns dabei gewesen bist bei dieser Aufnahme und hoffe, dass wir dich bald wieder mal sehen.
Ja, es hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich bedanke mich recht herzlich für die Einladung und klar kann man sowas gerne nochmal wiederholen. Warum nicht?
Das werden wir sicher. Okay, tschüss.
Tschüss.